NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Mit Jan Graf. Moin. Die Geschichte Schleswig-Holsteins macht wahnsinnig und sie wird aufbewahrt in einem Nachtclub. Schöner erster Satz für diese Folge, auch wenn man ihn vielleicht ein bisschen noch gerade und zurechtrücken muss. Und das tun wir mit Professor Dr. Dr. Rainer Häring. Verzeihen Sie mir zu Beginn die Häufung der Titel. Ich weiß, es ist Ihnen nicht so wichtig, aber Ordnung muss sein. Er ist Leiter des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs. Wie schön, dass ich Sie kennenlernen darf und besuchen darf hier im Prinzenpalais, dem Sitz des Landesarchivs. Moin, Herr Professor Häring.
Ja, moin, Herr Graf, schön, dass Sie da sind.
Diese Folge unseres Podcasts habe ich betitelt mit Schleswig-Holstein-Schnack mit Professor Rainer Häring, Bindestrich, der Hüter der Erinnerung. Trifft das Ihr Selbstverständnis als Landesarchivar?
Ja, in gewisser Weise schon. Also wir bewahren die juristische und die historische Erinnerung des Landes. Und das ist mir wichtig zu betonen, wir sind das Gedächtnis des Landes mit etwa 52.000 laufenden Meter Unterlagen, die wir hier verwahren, wenn man alles in eine Reihe stellen würde. Wir denken eben in Metern und Kilometern als ArchivarInnen. Und wichtig ist aber eben auch, dass wir Rechtssicherheit garantieren für die Bevölkerung. Das heißt, wir haben ja hier zum Beispiel die Grundbücher und von daher garantieren wir jedem, der eine Immobilie hatte, auch das Recht, dass die entsprechenden Eintragungen überliefert werden. Wir garantieren aber auch Recht für die Verwaltung, indem wir die zentrale Überlieferung der Ministerien und der nachgeordneten Bereiche aufbewahren, die Kabinettsprotokolle, beispielsweise Staatsverträge etc. Und das ist eben wichtig. Wir sind nicht nur für die historisch Interessierten da, sondern wir sind eben auch ein ganz zentrales Element unseres Rechtsstaates.
Jetzt wollen wir natürlich den Mann hinter dem Amt gerne kennenlernen, Herr Häring. Aber jetzt haben Sie schon als Landesarchivar mein Interesse für das Archiv geweckt. Hörte ich gerade 250.000 Kilometer?
52.000 Kilometer. 52.000 Meter haben wir, laufende Meter, aufrechtgestellt. Das sind die Unterlagen, die wir im Moment haben. Hinzu kommen etwa 450.000 Meter Dokumentarfilm zur Geschichte Schleswig-Holsteins seit 1895. Aus dem Geburtsjahr des Kinos haben wir die ersten Sekunden von der Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Kanals, wie der Nord-Ostsee-Kanal damals hieß. Und von daher haben wir bildlich, textlich, zum Teil auch akustisch einen Riesenfundus hier zur Landesgeschichte.
Ja, das wäre tatsächlich die Frage des Laien. Also Rollregale habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, kann ich mir vorstellen. Nun leben wir in digitalen Zeiten, inzwischen nur noch Festplatten statt Mikrofisch und echte Akten.
Nein, wir bewahren die Unterlagen auf in dem Medium, in dem sie entstanden sind, weil das auch eine wichtige Überlieferung ist. Zum einen können Sie beispielsweise Wasserzeichen in Briefen nicht einscannen, die sind aber oftmals wichtig, um Briefe zu datieren oder zuzuordnen. Zum anderen ist es ja auch eine Aussage, wie hat man kommuniziert? Mit Pergament, mit Papier, noch früher mit Papyrus. Das an sich ist ja auch schon eine Information und das würde verloren gehen, wenn wir alles scannen würden. Darüber hinaus ist es aber deutlich kostengünstiger, die Unterlagen analog aufzubewahren, die analog entstanden sind, weil wir ein passiv natürlich klimatisiertes Magazin haben, das ist eine Besonderheit, das sogenannte Schleswiger Modell, in dem wir eben keine Klimaanlage haben, sondern eine spezielle Wandkonstruktion, 86 cm dick, durch die die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur konstant bleiben. Das heißt, wir sind enorm umweltfreundlich, weil wir keine Klimaanlage haben. Und gleichzeitig sichert der Verzicht auf Technik, dass die Dinge gut erhalten bleiben, weil es eben auch die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass irgendwas dann passieren kann, Brand oder so. Und von daher belassen wir die Dinge so, wie sie sind. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Tonträger muss man digitalisieren, weil die nicht haltbar sind. Beim Film muss man Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Und bei Zeitungen muss man Mikro verfilmen, damit man sie nicht zerbröselt irgendwann nur noch vor sich hat. Aber ansonsten bleiben die Dinge so, wie sie erhalten sind.
Man muss das Gebäude mal gesehen haben hier im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg. Barocker, dreiflügeliger Bau. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwann doch an ihre Grenzen stoßen und aus allen Nähten platzen. Oder sind hinter dem Bau noch Lagerhallen?
Unser Gebäude besteht zum einen aus dem historischen Prinzenpalais, das um 1700 entstanden ist. Zum anderen eben aus einem funktionalen Neubau, der 1991 eingeweiht worden ist, der ein bisschen hinter dem Prinzenpalais liegt, so dass man ihn von der Straße nicht sehen kann. Da sind die Büros, Lesesaal etc. Und da ist eben auch der Magazinbereich. Und natürlich ist es eben mit dem Archiv so, wie mit dem Universum, es expandiert. Es wird immer mehr. Wir bekommen 1,5, manchmal bis zu 2 Kilometer pro Jahr neu hinzu. Und wir werden sehr große Mengen aus dem Bereich der Grundbuchüberlieferung noch hinzubekommen, sodass wir tatsächlich uns füllen. Aber ein Magazinanbau ist in Planung, sodass wir auch in Zukunft analoges Material übernehmen können.
Wenn ich jetzt als Ortschronist hier tätig werden will oder aber tatsächlich familienforschend über den alten Stammhof in Angeln oder sonst wo mich informieren möchte, wie sorgen Sie für Niedrigschwelligkeit? Wie sorgen Sie dafür, dass die große Tür am Eingang des Hauptgebäudes mich nicht schon ehrfürchtig macht als Nutzer?
Also grundsätzlich sind wir für alle da und das ist mir auch persönlich sehr wichtig, dass wir für alle da sind. Deswegen machen wir auch Angebote zum Beispiel für Schulklassen. Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler bei der Mitarbeit am Geschichtswettbewerb und den Preis des Bundespräsidenten, bieten dazu auch eigene Veranstaltungen an. Und wir haben jetzt gerade ganz neu entwickelt ein Programm für Kinder, um sie durchs Archiv zu führen. Also bei uns ist jede und jeder willkommen. Wir haben insofern niedrige Hemmschwellen, als wir zum einen mittlerweile die Möglichkeit haben, dass sehr viel online recherchiert werden kann. Noch nicht alle Bestände, aber wir arbeiten dran. Insofern kann jeder und jeder sich schon mal von außen informieren. Wir beraten, wenn wir angeschrieben werden oder wenn jemand persönlich kommt, ist immer Beratung auch möglich, sodass wir erläutern, wo findet man Quellen zu den Themen. Und was wir oft erleben, ist, dass gerade Heimatforschende meistens nur auf die Akten aus ihrem Ort schauen, vielleicht noch aus der Kirchengemeinde, aber dann überrascht sind, was sie hier alles finden. Was nicht überraschend ist aus unserer Sicht, weil natürlich die höheren Instanzen auch immer mit einzelnen Orten zu tun haben. Manchmal eben selbst Ministerien, wenn es da irgendwie Fördermöglichkeiten gab beispielsweise oder Bauten etc. Und von daher haben wir für alle was und alle sollen uns auch nutzen und da beraten wir gern. Wir haben sogar auch ein regelmäßiges Angebot, Handschriften lernen. Wir haben auch mal Angebote gehabt, Umgang mit einzelnen Quellengattungen, um Hemmschwellen abzubauen und auch um allen zu erleichtern, mit unserem Material arbeiten zu können.
Machen wir es ruhig mal plastisch an einem Beispiel, das wir gerade beide hatten, bevor wir das Mikrofon angeschaltet haben. Ich war kurz in der aktuellen Ausstellung, auf die kommen wir noch zum Sprechen, und sah eine Darstellung des dänischen Befehlshabers im Deutsch-Dänischen Krieg 1864, der, so war es dort ausgeschildert, wohl ein leidenschaftlicher Gitarrenspieler war und auch Stücke komponiert haben soll. Und jetzt meine Frage natürlich an den Landesarchivar, sind denn Stücke aufbewahrt? Und da war Ihre klare Antwort:
Ja, man muss da recherchieren. Also in den 52.000 Metern kann etwas sein. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil das ja private Unterlagen sind, die Kompositionen. Und die müssen dann gezielt einem Archiv, vielleicht uns, übergeben worden sein. Anders ist es bei staatlichen Unterlagen, öffentlichen Unterlagen. Die müssen an uns gegeben werden. Da gibt es einen gewissen Workflow, würde man neudeutsch sagen, einen gewissen Automatismus. Aber aus dem privaten Bereich bekommen wir die Unterlagen eben nur, wenn sie uns angeboten werden. Da haben wir keinen Rechtsanspruch, das geht auch gar nicht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir die staatliche Überlieferung durch die Perspektive der Einzelpersonen, der Vereine, der Gruppen, der Firmen ergänzen können und freuen uns natürlich, wenn wir da Unterlagen auch übernehmen können.
Langsam entsteht ein Bild von der Arbeit des Landesarchivs. Dazu aber noch eine letzte Frage. Im Oktober ist in meinem Dorf das jährliche Treffen der Schweinegilde. Und dort gibt es dann auch ein Protokoll und das wird abgeheftet. Wäre etwas so Kleinteiliges, etwas, was in 10 Jahren dann vielleicht, wenn man das gesammelte Portfolio der letzten Protokolle der letzten 100 Jahre zusammen hat, wäre das etwas, was man dem Landesarchiv übergibt oder ist das dann zu, ich formuliere es mal, niedrig? Was sind die Kriterien? Was ist der Grad der Aufnahmefähigkeit sozusagen?
Also archivwürdig ist das allemal, aber wir müssen eben schauen, es gibt ja auch Kommunalarchive in Schleswig-Holstein und sowas ist vielleicht eher für die Ebene der Kommunalarchive von Interesse. Also sehen, ob es da ein Gemeindearchiv gibt oder in einem Kreisarchiv, weil die Sachen da am ehesten gesucht werden. Insofern haben wir eine Arbeitsteilung. Das Archivwesen ist aufgebaut wie unser Staat. Es gibt die staatliche Ebene, es gibt die kommunale Ebene. Daneben gibt es natürlich auch noch kirchliche Ebenen und wissenschaftliche Ebenen etc. Und überall gibt es Archive. Archive sind immer eng an den Herrschaftsträger gebunden, weil sie eben rechtssicher betreiben, weil sie garantieren, dass Sachen überliefert sind. Und Das ist schon seit der Antike, seit dem Mittelalter so. Und deswegen muss man immer schauen, wo passt was am besten hin. Wir nehmen natürlich Nachlässe aus allen Bereichen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn die Sachen eher im kommunalen Raum spielen, ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn die in ein Kommunalarchiv gehen, wenn es denn so eins gibt. Grundsätzlich würden wir aber auch natürlich nicht Nein sagen, weil das muss überliefert werden und das steht an erster Stelle.
Der Schleswig-Holstein-Schnack im NDR-Podcast. Wir treffen ja in diesem Podcast interessante Schleswig-Holsteiner, die interessante Dinge tun. Und das liegt in der Natur der Sache. Das sind gerne Leute, die das, was sie tun, mit Enthusiasmus tun. Man merkt ihnen das an. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Sie sind ja Hamburger jung, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Wie hat Sie der Weg dann über zwei Doktortitel, über die wir natürlich sprechen müssen, nach Schleswig-Holstein geführt?
Also als ich mich hier beworben hatte auf die Leitung des Landesarchivs, wurde ich auch gefragt, wieso sich dann ein Hamburger dahin bewirbt. Und ich sagte dann, vor 1937 hätte sich diese Frage nicht gestellt, weil ich in einem Teil Hamburgs gelebt habe, der eben zu Stormern gehörte und insofern vor 1937 noch nicht bei Hamburg war. Also insofern habe ich schon immer eine Beziehung zu Schleswig-Holstein gehabt. Es ist ein tolles, ein reizvolles Archiv. Für mich ist es das schönste Archiv mit diesem historischen Gebäude, mit einem funktionalen Neubau, mit einem eigenen Park, der auch denkmalgeschützt ist. Das ist einfach eine tolle Arbeitsatmosphäre und da kann man sich eigentlich kaum etwas Schöneres vorstellen.
Sagt Rainer Hering, Leiter des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs. So, und irgendwas war doch noch mit Nachtclub. Im Augenblick läuft eine Ausstellung hier im Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv, wo Sie auf sich selber schauen. Das ist tatsächlich auch formuliert in Ihrer Arbeitsbeschreibung. Sie müssen also auch über die Arbeit des Archivs selber Auskunft geben und geben jetzt mit dem Interesse des Historikers eben Auskunft mit einer Ausstellung über die Geschichte des Hauses. 1700, um und bei, 1700 erbaut. So viel wissen wir. Wie geht sie weiter? Die wechselvolle Geschichte des Prinzenpalais, des sogenannten.
Also die Geschichte des Prinzenpalais, benannt nach dem Prinz zu Noah, ist sehr abwechslungsreich. Wir haben eben Adlige gehabt, die dort gewohnt haben, aber sehr spannend und darauf spielen sie an mit ihrer Formulierung, mit dem Nachtclub. Das Haus war eben auch lange ein Hotelbetrieb. Und als dann so die Geschäfte in den 60er Jahren nicht mehr ganz so gut liefen, wurde im Keller eine Diskothek eingerichtet und im ersten Stock, in dem wir uns hier befinden, ein Nachtclub. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die mir erzählten, ach ja, Prinzenpalais, da waren wir unten immer im Keller, aber oben sind wir nie gewesen. Also oben waren wir nicht. Und ich kenne nur wenige, die gesagt haben, sie waren auch oben. Insofern haben wir eine wechselvolle Geschichte. Im Keller ist Klaus Büchner aufgetreten, Jürgen Drews. Also wir haben da auch die Anfänge von später sehr berühmten Musikern, die hier bei uns im Haus ihren Weg genommen haben. Und ich finde, das ist auch eine schöne abwechslungsreiche Geschichte für ein Landesarchiv. Das Land Schleswig-Holstein hat dann das Gebäude gekauft. Seit 1980 ist es im staatlichen Besitz und seit 1991 nach einer grundsätzlichen, sehr intensiven, aufwendigen Renovierung ist dieses schöne Gebäude erhalten geblieben und eben Teil des Landesarchivs.
Vielleicht kann man verstehen, dass nicht viele hier gewesen sind, weil hier ja Striptease stattgefunden haben soll, durchaus dann auch mit lebendigen Löwen. Ist was dran an der Geschichte? Also die Legende will es so. Lebendige Löwen.
Das wird von verschiedenen Leuten berichtet. Ich war nicht dabei, ich kann es insofern nicht bezeugen. Ich bin auch vorher nie hier gewesen. Insofern, das kann alles sein und es ist relativ wahrscheinlich auch, aber es gibt eben nicht über alles Unterlagen und wir haben auch jetzt erst während der Vorbereitung der Ausstellung vieles an Bildmaterial überhaupt bekommen, was wir vorher gar nicht kannten von dem Gebäude. Und insofern war diese Spurensuche, und die Ausstellung ist ja eine Spurensuche, sehr erfolgreich, weil wir eben auch aus Privathand von Angehörigen dieser Familie Flenker, die das Hotel betrieben hatten, vorher auch eine Weinhandlung und eine Autovermietung, passt ja alles gut zusammen in gewisser Weise, auch da Unterlagen bekommen haben, die wir dann archivieren können. Und somit ist auch ein Stück unserer Geschichte, ein Stück Schleswiger Geschichte gesichert worden. Und das ist auch ein Ziel unserer Arbeit und unserer Ausstellung.
Sie sind Historiker ad fontes. Ihnen liegt es natürlich zu forschen. Ist das überhaupt Auftrag auch des Archivs selber, Forschung ins Werk zu setzen?
Ja, wir haben im Archivgesetz den Auftrag, auch zu forschen und zu vermitteln. Der Alltag sieht natürlich so aus, dass das immer on top ist, weil wir mehr als genug Aufgaben haben mit den Ressourcen, die wir haben, wachsende Aufgaben, gerade im Kontext der digitalen Archivierung. Aber es ist mir persönlich wichtig, dass wir auch weiter erforschen, an der Erforschung der Landesgeschichte teilnehmen und vor allem, dass wir vermitteln. Wir machen im Regelfall einmal im Jahr eine Ausstellung, auch um eben zu zeigen, was haben wir für Schätze und auch um Menschen an die Geschichte heranzuführen. Wir hatten vor 2 Jahren eine sehr schöne Ausstellung zum Jahr 1773 und gesellschaftlichen Umbrüchen, aus der wir auch noch ein Buch machen werden. Das versuchen wir dann auch, dass es eben auch noch Standardwerke zur Landesgeschichte gibt, dass wir also einen doppelten Ertrag haben. Denn ich glaube, es ist wichtig und die Resonanz zeigt es, Menschen brauchen Geschichte, brauchen Anknüpfungspunkte und verstehen vieles in der Gegenwart auch besser. Zum Beispiel, wie bestimmte Straßenverläufe sind heutzutage oder Bahnstrecken, wo man sieht, das geht bis ins 18. Jahrhundert zurück, warum bestimmte Verläufe so sind. Und das ist einfach wichtig. Man kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten, wenn man die Vergangenheit nicht kennt. Und dafür sind wir da und stellen das Material zur Verfügung.
Ist es der Historiografie, der Geschichtsschreibung jemals gelungen, Dinge so darzustellen, dass die in der Gegenwart Lebenden daraus wirklich ihre Schlüsse ziehen konnten?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass man bestimmte Dinge wirklich nur versteht. Ein Beispiel hier von der Stadt Schleswig, die aus 3 Teilen bestand, aber seit über 300 Jahren die heutige Form hat. Aber man merkt immer noch die mentalen Grenzen zwischen den einzelnen Stadtteilen. Man holt kein Handwerk aus dem anderen Stadtteil. Oder manche Leute, die am Holm wohnen, sagen, über den Jordan gehen wir nicht. Also wir gehen nicht in den Stadtteil Friedrichsberg. Und das kann man alles nur verstehen, wenn man weiß, wie die geschichtliche Entwicklung war. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, um daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Geschichtswissenschaft bietet Informationen und Material, bietet vielleicht auch Lösungsansätze, wie bestimmte Probleme früher mal angegangen worden sind. Das heißt nicht, dass das 1:1 so umsetzbar ist, aber das sind wichtige Anregungen zu schauen, worauf müssen wir achten, was müssen wir bedenken, wenn wir eben aktiv Zukunft gestalten wollen.
Ich präsentiere einen weiteren Gemeinplatz, mit dem Sie garantiert konfrontiert sind, wenn Sie mit Menschen über Geschichte sprechen. Sie kennen das Zitat, nur 3 Menschen haben die schleswig-holsteinische Geschichte je begriffen. Prinz Gemahl Albert, der ist tot, ein deutscher Professor, der ist wahnsinnig geworden und ich, nur habe ich alles wieder vergessen, angeblich vom britischen Premierminister Lord Palmerston 1864, dieses wichtige Jahr. Sind Sie wahnsinnig geworden oder haben Sie das Gefühl, die schleswig-holsteinische Geschichte in Ihr mentales Netz einfangen zu können?
Also ich bin noch der Überzeugung, nicht wahnsinnig geworden zu sein. Aber die Geschichte Schleswig-Holsteins ist schon sehr diffizil und differenziert und unterschiedlich. Und man darf eben auch, anders als dieses Zitat ist, suggeriert nicht nur die politische Geschichte sehen, sondern es gibt ja auch Wirtschaftsgeschichte, Kulturgeschichte, Entwicklung. Und dadurch wird dieses Land so vielfältig, dass man es nicht auf einen einfachen Nenner bringen kann. Und ich finde, Schleswig-Holstein kann auf seine Geschichte stolz sein, weil es viele Dinge gibt, die gar nicht mehr so im Bewusstsein sind. Ich will ein Beispiel nennen. 1848 wurde ein Staatsgrundgesetz für Schleswig-Holstein und 1849 für Lauenburg erlassen. Da haben wir die erste nach damaligen Gesichtspunkten demokratische Verfassung mit Grundrechten, die auch einige Jahre lang in Kraft trat, vor der Paulskirchenverfassung. Das nimmt kaum jemand wahr. Wenn man sich mit 1848 beschäftigt, mit den Revolutionen oder den europäischen Revolutionen nennen, dann wird immer nur außenpolitischer Konflikt mit Dänemark wahrgenommen. Aber dass wir in Schleswig-Holstein eine demokratische Verfassung hatten im damaligen Rahmen, also Frauen hatten natürlich kein Wahlrecht, aus heutiger Sicht war es eben nicht so demokratisch, aber damals war es ein Riesenfortschritt, binnen weniger Wochen erarbeitet, hatte Bestand, funktionierte, ist bis heute eindrucksvoll und es wird kaum wahrgenommen. Und ich finde, das ist etwas, worauf Schleswig-Holstein stolz sein kann und was wir viel stärker auch ins Bewusstsein rücken müssen und was ich versuche, auch forschungsmäßig deutschlandweit und international zu etablieren. Hier gibt es so viel zu entdecken und hier gibt es so viele Punkte und wir sind eben nicht nur das Verbindungsstück zu Dänemark.
Das stimmt. Aus der Schulzeit ist mir natürlich die Paulskirche ein Begriff und das, was Sie gerade berichten, ist neu. Gäbe es dort einen Jahrestag, ja, das wäre dann ja wohl 28 jetzt der nächste, wo man so etwas mal auch medial durchaus verbreiten könnte?
Ja, also ich habe darüber publiziert und halte auch Vorträge darüber. Ich bin da schon am Ball und hoffe, dass man irgendwann das dann auch nochmal größer darstellt. Aber wichtig ist zum Beispiel auch, dass sowas in Schulbücher kommt oder in die Lehrerbildung, damit das auch deutlich wird, was für Schätze hier gehoben werden können und was man auch in einem Archiv entdecken kann. Wir haben nämlich all die entsprechenden Unterlagen aus dieser Zeit von der provisorischen Regierung und dem Kontext der Verfassungserarbeitung. Die haben wir hier bei uns. Und das Landesarchiv hatte auch schon mal 1998 dazu eine Ausstellung gemacht. Also wir sind da dran und haben frühzeitig die Dinge auch präsentiert. Aber wir wissen ja alle, dass Mentalitätsveränderungen langsam vor sich gehen und es Zeit braucht. Aber ich sage immer, wir Archivarinnen und Archivare denken in Jahrhunderten und wir sind hartnäckig.
Wir gehen noch mal zurück zum Schicksalsjahr 1864. Kurz nach dem Krieg kommt es ja zur Gründung dieses Landesarchivs. Wem gehört die Geschichte? Das ist ein Buch, das jetzt in diesem Jahr, 2025, erschienen ist. Das haben Sie gemeinsam geschrieben mit Silke Götzsch-Elten, also der bekannten Ethnologin der Schleswig-Holsteinischen, und dem Journalisten Tilman Bendikowski. Und es geht, wie gesagt, um die Geschichte des Landesarchivs und präsentiert es allerdings nicht nur als Zettelkiste, wo man alles reinschmeißen kann, sondern auch in seinem Charakter als Herrschaftsinstrument. Wie ist das zu verstehen?
Uns ist es wichtig gewesen, anlässlich des vor 5 Jahren stattgefundenen 150. Geburtstages des Landesarchivs, diese Geschichte auch deutlich zu machen, aufzuzeigen, auch Höhen und Tiefen zu zeigen, weil ich glaube, Archive können nur dann glaubwürdig sein, wenn sie eben auch mit ihrer eigenen Geschichte offensiv umgehen und auch sagen, wo Dinge aus heutiger Sicht nicht so gut gelaufen sind, wo man Dinge kritisieren kann und wo man auch sagen kann, ja, das hier ist positiv gelaufen. Wir müssen also uns nicht nur positiv selbst darstellen. Und mit diesem kompakten Buch, was sich an ein breites Publikum richtet, wollen wir eben deutlich machen, dass Geschichte, Archive und Macht eng verbunden sind. Das heißt, wenn man an Archivquellen nicht herankommt, dann kann man keine Geschichte schreiben oder man hat eben bestimmte Quellen nicht. Ich will dazu ein Beispiel bringen. Es gab lange Zeit Auseinandersetzungen, welche Unterlagen dürfen Dänen hier einsehen? Und die hatten längere Schutzfristen als Deutsche, zum Teil sogar auch als andere Ausländer, weil man immer die Sorge hatte, ja, das ist mit den Deutsch-Dänischen, auch nach 1920 irgendwie, na, nachher wollen die noch was oder sind wir lieber ein bisschen vorsichtig? Etwas, was ich finde, was gar nicht geht. Ein zweiter Punkt ist, und der ist schon richtig brisant gewesen, die Entnazifizierungsakten nach dem Zweiten Weltkrieg sind im Landesarchiv eingelagert worden. Und allerdings wurde per Gesetz 1951 untersagt, dass sie benutzt werden dürfen. Also die waren in einem separaten Raum, zu dem nur der Direktor einen Schlüssel hatte, waren katastrophal schlecht gelagert. In unserem Buch finden Sie auch ein Foto von den Lagerungsbedingungen, also die waren unverpackt auf einem Dachboden. Und sie wurden überhaupt nicht zugänglich gemacht. Und was mich so erschüttert, ist eben, dass sie auch für NS-Prozesse nicht zugänglich gemacht wurden. Also der Ulmer Einsatzgruppenprozess, es ging darum um die Ermordung von 5000 Menschen, wo auch eine Person, die später in Kiel lebte, beteiligt war. Auch dafür wurden die Akten nicht zur Verfügung gestellt. Die sind erst zur Verfügung gestellt worden, seit es ein Archivgesetz gibt, seit 1992, seitdem gesetzlich geregelt ist der Zugang und seitdem nicht irgendjemand willkürlich entscheiden kann, das darfst du sehen oder das darfst du nicht sehen, sondern jetzt haben alle wirklich eine einheitliche Rechtsbasis, nach der die Sachen vorgelegt werden können. Und das ist, finde ich, in einer Demokratie ganz zentral. Und das Beispiel der Entnazifizierungsakten zeigt, wie wichtig es ist, da nicht Macht auszuüben, sondern Dinge zugänglich zu machen. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Entnazifizierungsakten zu digitalisieren. Zum einen, weil sie eben aus sehr schlechtem Papier bestehen und sehr gefährdet sind. Zum anderen aber auch, weil wir sie eben öffentlich zugänglich machen wollen, damit jede und jeder sie nutzen kann. Und das zeigt ja auch die Spannbreite im Verhältnis von Archiven und Macht zwischen dem Jahr 1951, der Sperrung und dieser Situation heute.
Ist das ein schleswig-holsteinischer Sonderweg gewesen? Ich meine, fast 5 Jahrzehnte nach Ende der Nazi-Diktatur gelang es erst, diese Akten verlässlich, verbindlich zugänglich zu machen?
Ja, das ist ein Sonderweg, weil in anderen Bundesländern die schon sehr früh, es gibt ein Beispiel, wo schon Anfang der 50er Jahre auch in Hamburg für ein Forschungsprojekt die Sachen vorgelegt worden sind. Nach meinem Kenntnisstand war Schleswig-Holstein das einzige Bundesland, das so massiv komplett gemauert hat, dass da niemand herangekommen ist.
Der Landesarchiv war, wenn wir auf Ihre Rolle kommen, auch dann nicht nur als Hüter, sondern als Gestalter von Erinnerung. welche Machtmöglichkeiten und damit ja auch Möglichkeiten zum Machtmissbrauch haben sie. Es gibt Beispiele aus dem Hamburgischen Archiv, wo tatsächlich Dinge nicht nur glücklich liefen. Es gab da einen Skandal.
Ja, es ging darum, dass die Nachweise der Euthanasieärzte vernichtet worden sind vor einigen Jahren. Und natürlich gibt es Macht im Archiv, aber ich finde, wie überall in der Verwaltung sind wir als Beamtinnen und Beamte ja auch verpflichtet auf das Gemeinwohl, auf unseren demokratischen Rechtsstaat, und da dürfen bestimmte Dinge einfach nicht passieren. Ich versuche, Macht konstruktiv zu nutzen, indem ich eben gestalte in einer Öffnung des Archivs. Wir haben, wie ich schon sagte, für Kinder, für Schüler Angebote, weil es mir wichtig ist, dass alle auch frühzeitig ins Archiv kommen. Ich selbst habe mit 14 als Schüler das erste Mal ein Archiv benutzt für den Geschichtswettbewerb und den Preis des Bundespräsidenten. Und jetzt kann man sagen, sowas hat manchmal lebenslange Folgen. Und deswegen, aber auch nicht nur deswegen, ist es mir eben wichtig, dass wir für alle da sind, dass alle nutzen können, weil wir eine wichtige demokratische Einrichtung sind. Und ich finde, die Auseinandersetzung mit Geschichte ist wichtig für uns alle. Und wir sollen alle gemeinsam auch um die Gestaltung der Zukunft ringen. Und dafür brauchen wir die Kenntnis der Gegenwart.
Viele spannende Geschichten gibt es hier zu erzählen. Ein paar haben wir schon gehört. Aber bevor mir dieser Seitenast noch ganz verdorrt, möchte ich ganz kurz in Parenthese auf Ihren zweiten Doktortitel zu sprechen kommen. Den haben Sie in Theologie gemacht. Lag da womöglich doch noch auch ein Gottesmann, ein Kirchenmann in der Biografie, als Möglichkeit zumindest?
Nein, ein angehender Religionslehrer. Also ich habe Geschichte, Erziehungswissenschaft und evangelische Theologie studiert, mit dem Ziel, Gymnasiallehrer zu werden, und bin nach dem ersten Staatsexamen vom Archiv abgeworben worden, habe dann das Archivreferendariat gemacht und ja, bin so ins Archiv gekommen. Aber Kirchengeschichte ist einer meiner Forschungsschwerpunkte. Und es ergab sich, dass ich ein Buch gemacht habe über Helmut Schmidts Verhältnis zu Kirchen und Religionen. Und das ist dann die zweite, ursprünglich gar nicht geplante Dissertation geworden, die ich dann im Alter von 50 Jahren noch eingereicht habe.
Wenn ich mit Vorsicht formuliere, haben wir eine vorzeigbare akademische Karriere vor uns. Aus was für einem Haus kommt ein Mann mit so einem Lebensweg?
Aus keinem Besonderen. Mein Vater war Verwaltungsbeamter, meine Mutter hat als Buchhalterin gearbeitet, aber ich bin geprägt worden auch schon in der Grundschule durch Heimatkundeunterricht. Das hat mich schon sehr begeistert. Mein Vater ist historisch sehr interessiert gewesen und insofern haben sich da Dinge entwickelt. Ich hatte sehr gute Geschichtslehrer, auch vor allem noch in der Oberstufe im Geschichtsleistungskurs, und habe dann ein Abitur gemacht. Und da stand eigentlich schon fest, dass ich Geschichte studieren würde. Die Theologie kam dazu durch einen sehr guten Religionsunterricht in der Oberstufe. Und und es ist eine schöne Kombination. Es ist eine sehr herausfordernde Kombination. Und die hat dann letztlich auch einen meiner Forschungsschwerpunkte ergeben, eben Kirchengeschichte. Und so engagiere ich mich hier im Verein für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte und habe eine ganze Menge auch in diesem Feld publiziert. Und das macht mir Spaß. Und ist auch ein Bereich, den nicht so viele betreiben. Und ich finde, ich muss jetzt nicht das 200. Buch über Bismarck schreiben, auch wenn ich über Bismarck in Aspekten schon gearbeitet habe. Aber ich versuche eben Neues zu entdecken. Und da versuche ich eben auch zu gestalten, auf Quellen hinzuweisen, Themen anzuregen, Impulse zu geben. Das ist mir einfach wichtig.
Und manchmal ist das Neue, was Sie entdecken, echt schon ganz schön alt. Ich denke da an den März 2025. Sie hatten es wahrscheinlich schon längst vorher in den Händen, aber da bekam die Öffentlichkeit zu wissen, dass es hier einen ganz interessanten Fund gab, Stichwort Bayeux. Was war da los?
Ja, wir haben vor einigen Jahren den Nachlass des Textilarchäologen Karl Schlabo aus Neumünster übernommen. Und bei der Erschließungsarbeit wurde ein kleiner Teil des Teppichs von Bayeux entdeckt. Und ich habe dann etwas recherchiert. Herr Schlabo war 1941 mit dem SS-Ahnenerbe in Bayeux, hat den Teppich untersucht und offenbar eine kleine Probe mitgenommen. Und die tauchte jetzt im Nachlass auf.
Bevor wir darüber sprechen, müssen wir einmal einordnen. Zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts, da ist der Teppich von Bayeux entstanden, schildert die Landung der Normannen in Großbritannien, eins der zentralen Kunstwerke des Mittelalters letztendlich. Also große Aufregung wahrscheinlich hier und eine spannende Nazi-Geschichte drumherum.
Ja, also die Aufregung hat selbst mich überrascht. Die Einladung zu einer Pressekonferenz, wo wir das eben vorstellen wollten, hatte schon so viel Wogen geschlagen, dass also das Telefon nicht mehr stillstand. Und es gab Medien, die versuchten, vor dem Pressetermin heranzukommen und Bilder zu machen. Nur wenn wir einen Pressetermin machen, machen wir einen Pressetermin und haben dann auch erst dieses kleine Teil des Teppichs vorgestellt. Aber wir haben eine weltweite Resonanz gehabt, online bis nach Neuseeland. Französisches Fernsehen hat interviewt, natürlich hier die deutschen Sender. Und das war ein medialer Hype. Vielleicht waren wir dann für einen Moment mal das online bekannteste Archiv weltweit, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber es zeigt ja, dass der Teppich von Bayeux ein französisches Nationalheiligtum ist und offenbar die Gemüter bewegt. Jetzt gerade auch wieder, weil ja überlegt wird oder geplant ist, dass er nach England ausgeliehen wird. Da gibt es auch Widerstände. Er ist jetzt ja in Bayeux in einem Museum zu sehen und in Reproduktion auf Schloss Gotthof in der Wikinger-Ausstellung. Das ist einfach was. Und dass wir einen kleinen Teil hier haben, hätte ich mir nie vorstellen können. Und dass wir solche Reichweite erlangen. Und wir werden dieses Teilstück nach Bayeux zurückgeben, denn für mich ist es Raubkunst. Die SS hat unter Druck den Teppich zu sehen bekommen, also das SS-Ahnenerbe. Und die Forscher haben da das nicht freiwillig gezeigt bekommen und haben auch diese Proben nicht freiwillig mitgegeben bekommen, sondern haben sie rausgenommen durch ihre Machtposition, die sie hatten. Und deswegen wird das Stück zurückgegeben. Das geht gar nicht anders, finde ich. Da muss man auch aufrichtig sein und glaubwürdig.
Großes Thema ohnehin in diesen Jahren, NS-Raubkunst. Die Frage behalten, der Öffentlichkeit präsentieren oder aber Rückgabe an die ursprünglichen Besitzer. Wie ist denn das? Überwiegt dann wirklich bloß die Begeisterung, dass Sie jetzt wirklich eine Sensation zu vermelden haben? Oder ist das auch fürs Haus tatsächlich ganz schlicht und ergreifend bürokratische Rennerei, Austausch mit anderen Museen, politische Verwicklung, die man vielleicht nicht so gerne auf dem Schreibtisch hat?
Nein, es ist schon Begeisterung. Also, dass wir sowas hier haben, es ist nicht zu erwarten in einem Archivarsleben, dass man so etwas in meinen Händen hält, dass man sowas als Fund hat. Und ja, wir haben über ein Jahr lang, bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, Gespräche geführt mit dem französischen Kultusministerium, beziehungsweise der Botschaft in Berlin und natürlich mit unserem Ministerium. Also hängt sehr viel dran, aber das gehört einfach dazu und das ist dann so. Also das muss man auch in Kauf nehmen und es geht hier wirklich um ein ganz besonderes Stück. Und es ist mir auch wichtig gewesen, dass wir das auch deutlich machen, dass man jetzt noch im Museum das sehen kann bis zum 2. November und es dann wieder zurückgeht. Und gleichzeitig ist es auch ein Stück Glaubwürdigkeit, nicht nur des Landesarchivs, sondern eben auch Schleswig-Holsteins, dass eben Dinge, die nicht rechtmäßig hergekommen sind, zurückgegeben werden. Wir haben das als Landesarchiv schon in anderen Fällen gemacht, weil wir eben festgestellt haben bei Provenienzforschungen, dass während des Dritten Reiches über die geheime Staatspolizei Unterlagen von SPD-Ortsverbänden und auch von einem konservativen Politiker in das damalige Staatsarchiv Kiel, also das heutige Landesarchiv, gelangt sind. Und da haben wir auch dann die Ansprechpartner, die Erben ermittelt und Gespräche geführt und die Rückgabe angeboten. In beiden Fällen haben die Personen bzw. Institutionen gesagt, die Sachen sollen hier bleiben. Wir haben einen Schenkungsvertrag geschlossen und es ist jetzt legal. Und ich finde es auch gut, dass die Sachen für Schleswig-Holstein auch vor Ort bleiben. Gerade die Unterlagen der SPD-Ortsvereine von 1890 bis 1933, das ist natürlich auch ein wirklicher Schatz und ein seltener Fund. Und das finde ich ist wichtig für die Landesgeschichte. Aber wenn es andere Entscheidungen gegeben hätte, dann ist das so und das ist auch richtig. Hauptsache, sie bleiben erhalten und da müssen wir offen und glaubwürdig sein.
Herr Professor Hering, Sie sind Professor für Neuere Geschichte, lehren an der Uni in Hamburg auch. Ich frage mich, wie Sie das machen, aber gut, denn der Tag hat nur 24 Stunden. Sie lehren auch an der Uni in Kiel. Wenn Sie mit den Studenten abends beim Bier zusammensitzen in geselliger Runde und es geht jetzt los, dass Sie mal Anekdoten erzählen aus Ihrem lustigen Archivarenleben, gehört natürlich der Teppich von Bayeux sicherlich dazu. Gibt es weitere Highlights, die Sie gerne präsentieren?
Also ich erzähle jetzt eigentlich keine Anekdoten aus dem Archivarsleben, auch wenn man sich das vielleicht so vorstellt. Es gibt sehr, sehr viele Highlights. Es gibt sehr eindrückliche Begegnungen. Aber es gibt auch Dinge, die vielleicht Außenstehende nicht als Highlight sehen. Ich werde oft gefragt, was ist denn Ihr Lieblingsstück? Und dann denken alle, ja, wahrscheinlich irgendwie Riebner Urkunde oder der Ehevertrag Wilhelms II., eine wunderbar tolle, mit vielen Siegeln gestellter Vertrag, also eindrucksvoll auf Pergament geschrieben, sieht toll aus. Und mein Lieblingsstück sind Zeitungsränder. Mein Lieblingsstück sind Kassiber, die Theodor Stelzer, während er als Angehöriger des 20. Juli 1944 verhaftet worden war, im Gefängnis war und es eigentlich nicht so aussah, dass er das überleben würde, geschrieben hat auf Zeitungsrändern Notizen und die hat rausschmuggeln lassen. Das sind für mich so mit die bewegendsten Dinge und deswegen sage ich ganz bewusst, das ist mein Lieblingsstück, weil es so unscheinbar aussieht. Schwer zu konservieren ist auch diese Zeitungsränder, aber die haben eine enorme Bedeutung und da hängt eben auch ein Schicksal dran. Er hat ja dann überlebt und wurde erst der Ministerpräsident, aber damit war eben nicht zu rechnen in der Situation. Insofern ist das für mich ein sehr, sehr bewegendes Stück.
Und noch einmal im Schritt zurück auf den Teppich von Bayeux. Das sind ja nur einzelne Fasern, die passen ja auf eine DIN A6-Platte und sind in diesem Format dann auch präsentiert. Sie sagten es bis zum 2. November 2025 noch in der Ausstellung Wikinger Dämmerung Zeitenwende im Norden auf Schloss Gottorf. Sie sind jetzt so Anfang, Mitte 60. Das heißt, irgendwann steht als Verheißung oder drohend, das weiß ich nicht. Sie machen den Eindruck auf mich, als würden Sie gerne Ihre Arbeit tun. Insofern vielleicht auch als Drohung. Die Pensionierung am Horizont. Pläne für die Zeit nach dem Archiv.
Ja, also es gibt natürlich den Wunsch, auch mehr zu reisen, mehr Zeit für Familie, Freunde zu haben, zu lesen. Aber ich habe auch schon noch das eine oder andere, was ich wissenschaftlich machen möchte. Und ich habe auch schon erstmal vor, weiter zu unterrichten, weil es mir auch Spaß macht mit Studierenden. Und ich bin tatsächlich nicht amtsmüde. Mir macht es Spaß, nach wie vor ungebrochen. Und das ist dann aber so, dass es irgendwann diesen Schnitt gibt. Aber ich glaube, ich weiß, mich zu beschäftigen und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich dann mache. Ich habe ja früher auch sehr viel fotografiert und gefilmt, also Super-8-Filme gemacht, auch mal einen europäischen Filmpreis bekommen für einen Super-8-Film. Mal gucken, ob ich in dem Bereich Dinge wieder intensiviere. Also es gibt viele Möglichkeiten und das lasse ich dann auf mich zukommen.
Und den Spaß, von dem er spricht, merkt man ihm an. Professor Dr. Dr. Rainer Häring, einmal musste es jetzt sein, im vollen Ornat, Leiter des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs in Schleswig. Herzlichen Dank für den Klönschnack.
Ja, danke auch.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.